Es fällt mir nicht so sehr leicht, heute Vormittag hier zu stehen, eben aus der Verantwortung heraus, die ja mit einem Dienst zusammenhängt, muss manches gesagt werden, das man als Mensch nicht sagen würde. Als Menschen möchten wir in der Tat mit allen innigst verbunden sein, mit allen Denominationen, mit allen Gläubigen ganz gleich, in welche Richtung sie gehen. Wenn wir dann aber inne werden, müssen wir zugeben, dass bei Gott nur ein Weg, nur eine Wahrheit, nur ein Leben existiert. Dass man das nicht vervielfältigen kann, sondern einfach sich Gott stellen muss, damit er mit uns zu seinem Recht kommen und wir vom Glauben zum Schauen kommen können. Im Römerbrief haben wir alle mitgelesen, dass Gott eine Ordnung in die Gemeinde gesetzt hat, die Dienste und die Aufgaben gestellt, die wahrgenommen werden müssen, ob's Ermahnung, ob Belehrung, was immer notwendig ist. Gott hat dafür gesorgt, dass es da ist. Ich denke besonders an 2. Timotheus 4, wo geschrieben steht, dass eine Zeit kommen wird, wo man die gesunde Lehre unerträglich finden wird, sich abwenden von der Wahrheit, den Fabeln nachlaufen und dann auch daran, dass Gott treu ist und sein Wort immer wieder neu auf den Leuchter stellt und die Seinen zu seinem Wort zurückruft, in dem Bewusstsein, dass Himmel und Erde vergehen werden, aber Gottes Wort in Ewigkeit bleibt.
Amen.
Und dass wir in diesem Worte geheiligt werden müssen, in völlige Übereinstimmung gebracht werden, denn nur wer mit dem Wort übereinstimmt, stimmt mit Gott überein.
Amen.
Und im Propheten Amos lesen wir, wir können zwei den gleichen Weg gehen, es sei denn, sie stimmen überein. Es muss zu einer Übereinstimmung mit Gott kommen und Gott wird sich nicht auf unser Niveau begeben. Wir müssen uns auf sein Niveau begeben, um dann diese göttliche Einheit zu haben. Aus dem 2. Thessalonicher 2 möchte ich lesen und dann eine ganze Anzahl Bibelstellen, um Gottes Wort wie immer zu uns reden zu lassen. 2. Thessalonicher, Kapitel 2, Vers 13, ein oft gepredigtes Wort. Wir aber sind verpflichtet, Gott für euch, vom Herrn geliebte Brüder, alle Zeit Dank zu sagen, weil Gott euch von Anfang an zur Errettung erwählt hat, durch die vom Geist gewirkte Heiligung und durch den Glauben an die Wahrheit. Die Wahrheit ist immer Gottes Wort.
Amen.
Deshalb steht geschrieben in Johannes 17, 17, heilige sie in deiner Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit.
Amen.
Wenn geschrieben steht, ohne Heiligung wird niemand den Herrn schauen, dann ist damit wirklich gemeint, was wir eben gelesen haben. Dass Gott ein Volk auf Erden hat, das erwählt ist, das die Wahrheit glaubt und so zu einer geistgewirkten Heiligung, die allein vor Gott gilt, hindurchdringt und dieselbe aus Gnaden miterlebt. Aus Hebräer 10, Vers 14 möchte ich lesen, Hebräer 10, Vers 14. Denn durch eine einzige Darbringung hat er die, welche sich heiligen lassen, für immer ans Ziel gebracht.
Amen.
Wenn ein Mensch einen Weg beschreitet, sich auf den Weg begibt, dann hat er noch nicht das Ziel erreicht. Er hat ein Ziel vor Augen. Jeder, der sich auf die Reise begibt, weiß doch, wohin er möchte.
Ja.
Aber das Ziel steht noch aus. Man begibt sich auf den Weg, ist aber noch nicht am Ziel. Hier wird uns gesagt, denn durch eine einzige Darbringung hat er die, welche sich heiligen lassen, für immer ans Ziel gebracht. Das ist eine ganz klare Aussage. Ans Ziel gebracht sind diejenigen schon in den Augen Gottes, die sich in Übereinstimmung mit seinem Worte, in der Wahrheit des Wortes, durch den Heiligen Geist durchdringen und heiligen lassen. Sie sind vor Gott schon ans Ziel gebracht worden. Amen. Sie haben sich nicht nur auf den Weg gemacht, sie haben die göttliche Garantie, dass sie das Ziel erreichen werden. Amen. Paulus hat damals gesagt, indem er an die Philipper schrieb, nicht, dass ich schon ergriffen habe oder es schon erreicht habe, ich lasse aber alles zurück, was hinter mir liegt, und strecke mich nach dem vorgestreckten Ziel aus, nach der himmlischen Berufung, nach dem Kleinod, das uns in Aussicht gestellt worden ist. In dieser Zeit, wie in allen Zeiten, kam es darauf an, in Übereinstimmung mit dem Wirken Gottes vorwärts zu gehen. Und alle diejenigen, die zu ihrer Zeit mit Gott mitgingen, mit dem, was Gott zu der Zeit getan hat, haben ihm Recht gegeben, haben sich auf seine Seite gestellt und gingen mit dem, was er tat, mit. Ob es zur Zeit der Reformation war, ob in den Erweckungen danach, immer waren es diejenigen, die vorwärts gegangen sind mit Gott, die nicht stehen geblieben sind, sondern vorwärts gegangen sind mit Gott. Stehen geblieben sind immer die Gläubigen dann, wenn ihre Führer aus der Bewegung, die Gott geschenkt hat, eine Organisation gemacht haben. Mit einem Hauptquartier, mit Leuten, die bestimmen, was geglaubt und gelehrt werden soll. Und dann haben sie eine Umzäunung um sich gemacht und sie waren dann in einer bestimmten Benennung zu einer Organisation geworden. Und siehe da, Gott konnte mit ihnen nicht mehr weitergehen. Nur mit einem Überrest aus jeder Erweckung, die dann bereit waren, mit Gott noch weiter zu gehen, ohne geistlich stehen zu bleiben. Das ist eigentlich eine erwiesene Tatsache, die in der Kirchengeschichte nachvollzogen und überprüft werden kann. Immer gab es Menschen, die sich irgendwo festhielten oder Halt machten, und dann gab es andere, die mit Gott vorwärts gegangen sind, eben von Klarheit zu Klarheit, von Erkenntnis zu Erkenntnis, gemäß dem Wirken des Heiligen Geistes, das Gott zu bestimmten Zeiten ja geschenkt hat. Wenn wir an gestern Abend denken, an das Wort, das uns gelesen wurde, aus Hebräer 11 und da besonders Vers 7. Ich möchte kurz darauf zurückkommen, es ist zu wichtig, als dass wir nur darüber hinweggehen. Hebräer 11, 7. Durch Glauben hat Noah, als er die Weisung erhalten hatte, in Besorgnis um die Dinge, die noch nicht sichtbar vor Augen lagen, eine Arche zur Rettung seiner Familie gebaut. Durch solchen Glauben hat er der Welt das Urteil gesprochen und ist ein Erbe der glaubensgemäßen Gerechtigkeit geworden. Wir sind ja schon zum Teil auf all die wichtigen Aussprüche, die hier so hervorragen, gestern Abend eingegangen. Es ist Glaube mit der Tat verbunden, mit der Weisung, die Gott gegeben hat, mit der Ausführung dessen, was der Herr angeordnet hat. Wenn wir in die Zeit Noahs zurückschauen, und das müssen wir einfach, um zu wissen, was hier eigentlich geschah. Ohne etwas vor Augen zu haben, hat er getan, was der Herr ihm geboten, und kam der Weisung nach. Ich möchte aus dem Judabrief lesen, Juda, vielleicht Vers 5 bis 7. Juda, Vers 5 bis 7. Ich will euch aber daran erinnern, die betreffenden Tatsachen sind euch allerdings sämtlich schon bekannt, dass der Herr zwar das Volk Israel aus dem Lande Ägypten gerettet, beim zweiten Mal aber die, welche nicht glaubten, vernichtet hat. Ja. Wir gehen gleich weiter. Wir kommen gleich auf die Zeit Noahs. Aber auch das ist sehr wichtig. Gott hatte mit starker Hand herausgeführt, hatte versorgt, gab Manna, gab Wasser. Er hat es an nichts fehlen lassen. Aber dann kam der Moment, dass diejenigen, die trotz allem, was Gott getan hatte, nicht glaubten, sie kamen um. Sie kamen um. Der Unglaube ist etwas Furchtbares. Wir haben es auch gestern Abend mitgelesen. Wer zu Gott kommen will, muss glauben, dass er da ist und dass er allen vergilt, die zu ihm kommen. Hier wird uns vor Augen geführt, nicht der Auszug war das Wichtigste, sondern der Einzug. Nicht der Anfang, das Ende. Das Ende wird gekrönt, nicht der Anfang. Amen. Wer beharret bis ans Ende, der wird selig werden. Amen. Der wird gekrönt werden. In Vers 6 steht, dass er ferne die Engel, die ihren Herrschaftsbereich nicht bewahrt, sondern ihre eigene Wohnstätte verlassen hatten, für den großen Gerichtstag, mit ewigen Fesseln in der Finsternis drunten verwahrt hat. Wie Sodom und Gomorra nebst den umliegenden Städten, Städten, die in gleicher Weise wie diese in Unzucht gelebt und andersartigem Fleisch nachgestellt haben, stehen sie als warnendes Beispiel da, indem sie die Strafe ewigen Feuers zu erleiden haben. Es gibt gewisse Ereignisse, die uns in der Bibel berichtet werden, auf die wir achten müssen, um daraus zu lernen, warum Gott getan hat, was er tat, warum er gewisse Entscheidungen getroffen hat, Weisungen gab, die sein Volk nicht übertreten durfte, um gehorsam zu bleiben und in den Wegen zu wandeln, die er geboten hat. Im zweiten Petrus, im zweiten Kapitel, steht's noch ein wenig ausführlicher geschrieben. Und hier werden wir auch sehen, worum es geht. Zweiten Petrus 2, 4 und 5. Gott hat ja nicht einmal gegen sündige Engel Schonung geübt, sondern hat sie in den tiefsten Abgrund hinabgestoßen, hinein in Ketten der Finsternis, wo sie für das Gericht aufbewahrt werden. Er hat auch die alte Welt nicht verschont, sondern nur Noah, den Herold oder Prediger der Gerechtigkeit, zusammen mit sieben anderen am Leben erhalten, als die Sintflut über die gottlose Menschenwelt hineinbrechen ließ. Hier wird sehr deutlich gesagt, was geschah. Gott hat keine Schonung geübt, weder mit den Engeln, die mit Luzifer sich erhoben haben, noch gegen andere Boten Gottes, meinetwegen Männer Gottes auf Erden. Ihr wisst, es gibt Boten Gottes im Himmel, es gibt Boten Gottes auf Erden. Er macht seine Engel zu Winden und seine Diener zur Feuerflamme. Eins fällt mir auf in diesem Zusammenhang, und dazu möchte ich aus 1. Mose, dem 5. Kapitel, die letzten Verse lesen. 1. Mose 4, die letzten Verse, und dann 1. Mose 6, die ersten. Aus 1. Mose 4 lese ich von Vers 25. Dem Adam aber gebar sein Weib nochmals einen Sohn, dem sie den Namen Seth gab. Denn, sagte sie, Gott hat mir einen anderen Spross verliehen anstelle Abels, weil Kain ihn erschlagen hatte. Und jetzt kommt der Vers. Auch dem Seth wurde ein Sohn geboren, den er Enos nannte. Damals fing man an, den Namen des Herrn anzurufen, andere Übersetzung zu predigen, noch andere Übersetzung zu verkündigen, was auch immer. In jedem Fall begann mit der Linie Seths das Anrufen des Namens des Herrn. Das war die von Gott gesegnete Linie. Der Name des Herrn wurde angerufen, der Name des Herrn war bekannt in dieser von Gott gesegneten Linie. Nun könnten wir ja alle aus 1. Mose 5 das gesamte Geschlechtsregister lesen, aber ich bin ja kein Mensch, der ganze Kapitel liest, das wisst ihr genau. Ich lese nur einzelne Verse, die in den Zusammenhang gehören. Wer aber aus Kapitel 6 dann liest, der wird feststellen, was hier geschrieben steht. Von Vers 1. Als nun die Menschen sich auf der Oberfläche des Erdbodens zu vermehren begannen und ihnen auch Töchter geboren wurden, und jetzt kommt's, und die Söhne Gottes die Schönheit der Menschentöchter sahen, nahmen sie sich von ihnen diejenigen zu Frauen, die ihnen besonders gefielen. Wir haben schon gestern Abend hier gesagt, wenn in Lukas 17 geschrieben steht, es wird sein, wie es war in den Tagen Noahs, man freite und ließ sich freien und, dann ist das nichts, das gegen die göttliche Ordnung spricht, die darin besteht, wie der Herr gesagt hat, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei, ich will ihm eine Gehilfin schaffen, die zu ihm passt. Und das von Gott Eingesetzte ist immer das Richtige. Amen. Gott spricht also nicht gegen die Ehe. Die Ehe ist von Gott gesetzt. Und das Normalste auf Erden, das es gibt. Und ich wünschte in der Tat, dass alle das irgendwie auch so sehen würden. Also Gott spricht nicht gegen die Ehe, die er selber eingeführt hat. Gott spricht gegen die Vermischung. Hier waren zwei Linien, die Söhne Gottes, und niemand sage, das seien Engel, die vom Himmel gekommen waren. Bis jetzt hat noch kein Engel vom Himmel vor einem Standesamt gestanden. Das gibt es einfach nicht. Die Heilige Schrift sagt, dass wir in der Entrückung wie Engel sein werden und nicht mehr heiraten werden. Das sagt die Heilige Schrift. Engel sind geschlechtslos, sie können gar nicht heiraten. Diese Söhne Gottes, das war die Linie von Seth, die den Namen des Herrn angerufen haben. Das waren die Kinder Gottes in jenen Tagen. Aber auch diese Kinder Gottes haben nicht auf den Boten Gottes gehört. Sie haben weitergemacht und sind der Vermischung zum Opfer gefallen, sodass auch sie mit umkamen, weil sie nicht auf der Seite Gottes standen. Das mag für uns ein wenig hart sein, aber Gott will die Absonderung. Gott hatte Israel abgesondert. Und dann gab es Zeiten, wo eine Vermischung verordnet wurde. Ich möchte auch darüber lesen. Ihr könnt die Kapitel aus 4. Mose 22 bis 4. Mose 24 lesen. Als Biljam gerufen wurde, um das Volk Israel zu verfluchen. Und er war ja ein Mann, dem man sehr viel zutraute. Er hat auch große Sprüche gemacht. Wer so die Kapitel liest, der meinte wirklich, ein Mann verbunden mit dem Herrn, der sagen konnte, hier zum Beispiel in Kapitel 23, 4. Mose 23, da trug er seinen Spruch so vor, Kapitel 23 von Vers 18, als nun Balak ihn fragte, was hat der Herr gesagt? Eine ganz fromme Sache. Eine ganz fromme Sache. Aber Biljam gehörte gar nicht zum Volke Israel. Er war gar kein Prophet Gottes. Und trotzdem hat der Herr zu ihm gesprochen. Das ist nämlich die Sache, auf die wir heute achten müssen. Hier nochmal von Vers 18. Als nun Balak ihn fragte, was hat der Herr gesagt, trug er seinen Spruch folgendermaßen vor. Wohlan, Balak, höre zu, leihe mir dein Ohr, Sohn Zippors. Gott ist nicht ein Mensch, dass er lüge. Dazu sagen wir Amen. Gott ist nicht ein Mensch, dass er lüge. Gott ist die Wahrhaftigkeit, gelobt sei sein Name ewiglich. Dann geht's weiter. Noch ein Menschenkind, das ihn etwas gereue. Sollte er etwas sagen und es nicht ausführen? Sollte er etwas verheißen und es nicht erfüllen? Ach, dazu sagen wir Amen. Und nochmal Ja und Amen. Denn was Gott verheißen hat, das wird er erfüllen. Das wird er tun, denn Gott ist nicht ein Mensch, dass er lüge. Herrliche Botschaft, würden wir sagen. Wir lesen weiter. Siehe, zu segnen ist mir aufgetragen. Und hat er gesegnet, so kann ich's nicht ändern. Man erblickt kein Unheil in Jakob und gewahrt kein Leid in Israel. Der Herr, sein Gott, ist mit ihm und Königsjubel erschallt in seiner Mitte. Gott, der sie aus Ägypten geführt, ist ihm wie die Hörner eines Wildstiers. Ja, keine Zauberei haftet an Jakob. Das hätte niemand besser vortragen können, als es hier vorgetragen wurde. Aber das ist noch nicht alles. Wir werden noch mehr hören. Ich lese weiter. Und keine Beschwörung gegen Israel. Jetzt sagt man von Jakob und Israel, wie Großes hat Gott vollführt. Sieh, welch ein Volk. Es steht auf wie eine Löwin und erhebt sich wie der Leu. Es legt sich nieder, ehe es legt sich nicht nieder, ehe es Raub verzehrt und das Blut der Erschlagenen getrunken. Da sagte Balak zu Biljam, wenn du nicht verfluchen willst, so brauchst du es doch nicht zu segnen. Er soll ja verfluchen. Und siehe da, Gott lässt nicht verfluchen, was er gesegnet hat. Aber Balak war unwillig und sagte, hör mal, ich habe dich gerufen, dass du hier einen Fluch aussprichst. Und jetzt hast du einen Segen ausgesprochen von A bis Z. Ja, was soll ich damit anfangen? Biljam aber antwortete dem Balak, habe ich dir nicht bestimmt erklärt, alles, was der Herr mir mitteilen wird, das werde ich tun. Das ist doch sehr schön. Und dann, ihr könnt ja noch Kapitel 24 lesen, da sind viele, viele Verse, die da vorgetragen werden. Ich möchte nur von Vers 15 lesen, 4. Mose 24, von Vers 15. Hierauf trug er seinen Spruch folgendermaßen vor. So spricht Biljam, der Sohn Beors. Als wahrer Prophet hätte er gesagt, so spricht der Herr. Habt ihr den Unterschied gemerkt? Lest jedes Wort in der ganzen Heiligen Schrift nach. Immer haben wahre Propheten gesagt, so spricht der Herr oder so hat der Herr gesprochen. So spricht Biljam, der Sohn Beors. Und so spricht der Mann, dessen Auge, die eine Übersetzung sagt, tatsächlich geöffnet, die andere geschlossen. Vielleicht für das eine geöffnet, für das andere geschlossen. Gott sei es überlassen. So spricht der, welcher Gottes Worte vernimmt und die Gedanken des Höchsten kennt, der die Offenbarungen des Allmächtigen schaut, der hingesunken ist und dessen Augen enthüllt sind. Und es geht immer weiter und immer weiter. Mit solchen Sprüchen hat er großen Eindruck unter dem Volke erweckt. Und ich lese noch ein wenig weiter, und zwar aus Offenbarung 2, Vers 14. Offenbarung 2, Vers 14. Doch ich habe einiges wenige an dir auszusetzen, denn du hast dort Leute unter dir, die an die Lehre Biljams sich halten, der den Balak unterwies, die Israeliten zum Bösen zu verführen, nämlich Götzenopferfleisch zu essen und Unzucht zu treiben. Das war nämlich der Punkt. Er hat dann doch gesagt, wir sind ja alle ein Volk und so weiter, haben alle den einen Gott, ob ihr, ob wir, lasst uns gemeinsame Sache machen. Fluchen konnte er nicht, was Gott gesegnet hat. Aber dadurch, dass er jetzt Gehör gefunden hatte, durch das, was er vorher vortragen konnte, hat er dann den Fuß schon in die Tür gesetzt gehabt und konnte jetzt seinen Einfluss geltend machen und hat das Volk Israel unterwiesen, Götzenopferfleisch zu essen und sich zu vermischen und Unzucht zu treiben. Er hat gar nicht fluchen brauchen. Jetzt war es geschehen. Das Volk wurde ungehorsam. Es ließ sich verleiten. Gott hat einen wahren Propheten gesandt und das war Mose. Gott erschien in der Feuersäule, gab den Auftrag. Die Herausführung hatte stattgefunden. Der Weg wurde gewiesen. Alles war klar. Aber jetzt kam die Prüfung für das herausgerufene und herausgeführte Volk Gottes, ob sie standhalten werden oder ob sie sich von anderen beeindrucken lassen, die gar nicht von Gott ursprünglich gesandt und beauftragt wurden, sondern später von dem gerufen wurden, der einfach nicht mochte, dass dieses Volk zahlreich wird und sich dort verbreitet. Ihr Lieben, diese Taktik, so sehen wir es im Sinnschreiben an die Gemeinde zu Pergamon, war schon damals im Urchristentum. Es schlich sich eine Sache ein, wie sie damals zur Zeit Biljams und des Volkes Israel geschehen war. Wenn nun schon am Anfang solche Mahnungen gegeben werden, was soll es erst heute sein? Ich möchte weiterlesen, um dann einen Punkt hervorzuheben. Aus 2. Petrus, dem 2. Kapitel, Vers 15. 2. Petrus, 2. Kapitel, Vers 15. Den geraden Weg haben sie verlassen und sind irregegangen. Sie haben den Weg Biljams, des Sohnes Bosors, eingeschlagen, der nach Sündenlohn Verlangen trug, aber auch für seine Gesetzesübertretung eine Zurechtweisung erhielt, ein sprachloses Lasttier, das mit Menschenstimme redete, verhinderte das törichte Beginnen des Propheten. An anderer Stelle wird er Wahrsager genannt. Hier wird er Prophet genannt. Ich lese aus Juda, aus dem Judabrief, den 11. Vers. Juda, Brief, Vers 11. Wehe ihnen, sie sind auf dem Wege Kains gegangen, haben sich aus Gewinnsucht in die Verirrung Biljams verstricken lassen und sich dadurch in ihrer Auflehnung wie ein Skorer ins Verderben gestürzt. Man kann nicht alles ausschöpfen, was hier so gesagt und geschrieben und dargelegt worden ist. Eines aber scheint uns doch klar und verständlich zu sein, dass wir daraus zu lernen haben, dass auch wir unsere Prüfungen bestehen müssen. Ich habe es vorhin schon angedeutet, nach jeder Erweckung, die gut war und die von Gott kam, wurde das Volk Gottes weitergeführt im Geiste, in der Schrift, in den biblischen Wahrheiten. Aber dann kamen immer wieder die Momente, wo organisiert wurde, immer wieder der Augenblick, wo neue Denominationen gemacht wurden, die alle nach dem Muster der ersten Denomination sind. Und Offenbarung 17, und das ist Gottes heiliges Wort, beschreibt ja diese erste Kirche, die zu Konstantins Zeiten mit dem Staat vereinigt wurde, als, nun Gott sei es geklagt, man muss es ja aussprechen, als die große Hure, also die Gott untreu geworden ist. Aber sie war ja nicht allein. Es waren noch viele Dirne, noch viele Töchter, die hervorgegangen sind, die das Gleiche getan haben, wie sie getan hat. Und wir sehen es jetzt doch vor unseren Augen. Wenn das eine die Weltkirche ist, dann sind das andere doch wirklich die Kirchen und Freikirchen, die sich alle in den Mutterschoß zurückbegeben. Und es gibt keinen Aufenthalt mehr. Der Karren hat keine Bremse. Habt ihr das gehört? Der Karren hat keine Bremse. Niemand kann da auf die Bremse treten, um den Karren anzuhalten. Das Ganze wird ins Verderben stürzen, in den Abgrund hinuntergehen. Ja, ihr mögt sagen, ist das wirklich so? Wir unterscheiden sehr klar und deutlich zwischen all den lieben Menschen, die überall sind, und zwischen den Systemen, die einfach unter dem Fluch Gottes stehen. Selig werden kann jeder Mensch, ganz gleich welche Rasse, welche Nationalität und zu welcher Denomination er gehören mag. Aber die Systeme sind einfach gegen Gottes Wort. Und ich habe es euch ja gestern hier vorgelesen, was gestern oder was Mittwoch, aus diesem Buch hier auf Seite 31 unter der Überschrift »Die Bindungen an die Gesamtkirche, ein Netzwerk«. Und unter anderem werden all die Vollmitgliedschaften aufgeführt und dann auch die fünf, die nicht Vollmitglieder sind, aber wie hier dann drunter steht, laut Angabe der Ökumenischen Zentrale in Frankfurt, Friedrichstraße so und so, eben mit dieser Gesamtkirche auch vereint sind. Und ich lese diese fünf noch einmal vor, weil sie bis vor unsere Haustür reichen. Und ich meine, dass wir diese Information einfach brauchen, um unterscheiden zu können. Es heißt hier, im Abschluss an die Erstaufgeführten, diese alle gelten als Vollmitglieder. Hinzu kommen fünf Gastmitglieder, also Gastmitglieder. Wie lange sie Gäste sein werden, weiß man nicht. Einmal werden sie Vollbürger sein. Macht euch keine Sorgen. Der Bund freier evangelischer Gemeinden in Deutschland. Jeder weiß, wer das ist. Die religiöse Gemeinschaft der Quäker, ich glaube, jeder weiß, wer das ist. Die selbstständige evangelisch-lutherische Kirche, sicher klar. Der christliche Gemeinschaftsverband Mülheim an der Ruhr, das ist die Pfingstgemeinde, die nicht aus der Kirche ausgetreten und die Kindertaufe beibehalten hat. Und der Pastor Paul, dessen Lieder wir manchmal auch singen. Und dann weiter, sowie der Bund freikirchlicher Pfingstgemeinden, vormals ACD, also Erzhausen. Und ich habe mit Absicht einige Kopien gemacht aus diesem Buch, damit, wer es nicht glauben kann, der lese es selber nach. Nun stehen wir hier vor der Tatsache, dass Menschen, selbst die Pfingstgemeinde, ich habe den Eintrag als Körperschaft des öffentlichen Rechts in meinem Büro, die also auch voll funktionsfähig ist, wie Baptisten, Methodisten und alle anderen, seit 2-3 Jahren, Datum ist hier angegeben, war ein Parlamentsakt, wodurch diese Gemeinschaft, zu der wir uns eigentlich verbunden fühlen, aus der die meisten von uns herauskommen, dass wir einen Schmerz empfinden, dass auch sie diesen breiten Weg, der zum Verderben führt, gehen. Und wenn wir jetzt, und ich bitte das mir zu entschuldigen, ich sage das mit wehmütigem Herzen, aber ich muss es einfach sagen, aufgrund dessen, was gestern geschah. Gestern bekam ich eine Einladung in meine Hand gelegt von jemand aus der Gruppe, die von uns gegangen sind und eben zu der Gemeinde gingen, die hier aufgeführt wird. Zu der Gemeinde, die hier aufgeführt wird, als Bund freikirchlicher Pfingstgemeinden, dazu gehört die Gemeinde eben dort, wo unsere Geschwister nun ihre Versammlungen haben. Und es wurde die Einladung gegeben, zu einem Erntedankfest zu kommen. Und ich kann nicht anders, ich muss einfach die Wahrheit sagen, ich habe da an Biljam denken müssen, an vieles andere mehr und noch weiter. Ich habe daran denken müssen, womit haben es die teuren Brüder und Schwestern verdient, die Gott lieben und sein Wort glauben möchten, dass sie von ihren Leitern irregeführt werden, ohne zu wissen, wohin der Weg führt. Womit haben diese kostbaren Seelen diesen geistlichen Betrug verdient? Das ist meine Frage. Und ich möchte diesen Satz vor dem Gericht Gottes wiederhören. Die größte Verführung geschieht in unseren Tagen mit viel drumherum, mit Festen, mit allem Möglichen. Damals hat man Feste gefeiert. Kommt zusammen, wir und ihr, wir sind doch alle eins. Gottes Volk ist eins mit Gott, aber nicht eins mit all den anderen Völkern, aus denen sie abgesondert worden sind. Es ist die bluterkaufte Schar. Ihr Lieben, wenn es um die Sache Gottes geht, dann verzehrt mich der Eifer des Herrn. Denn es ist keine Privatangelegenheit. Und die Zeit ist so ernst geworden, dass ich manchmal im Stillen sage, o Herr, wie soll's noch weitergehen? Schenk uns Gnade und Kraft, dass wir die Dinge zu durchschauen vermögen und dass wir die Warnung geben. Und wir sehen's ja, und ich bitte das auch zu verstehen, wenn in der Offenbarung von dem Mahlzeichen des Tieres gesprochen wird, von dem Bild des Tieres. Wenn man dann hört, wie diese Prediger fantasieren und an der Tatsache, wie Gott es in seinem Worte offenbart hat, vorbeigehen. Sie sind in einer Sache, die Sache selber ist und wissen es gar nicht. Preisen den Herrn. Das hat das Volk Israel auch getan, als Aaron das goldene Kalb gemacht hat. Als er vom Berg herunterkam, hörte er Jubel und Trubel. Und er sagte sich, das ist doch wie ein Jubel von Siegern. Hier werden Siege gefeiert im Reiche Gottes. Ha. Und als er direkt runterkam, sah er die Bescherung. Ein goldener Tanz oder ein Tanz um ein goldenes Kalb. Und den Mann Gottes hat's innerlich ergriffen. Er hat das Ding in Schutt und Asche geschlagen. Hat's ins Wasser gestreut und das Volk Israel trinken lassen. Was sollen wir heute tun, wenn wir merken, dass der Tanz um das goldene Kalb, dass alles in die Verführung verschlungen wird und dann mit Pauken und Trompeten und meinen, da werden Siege gefeiert. Ja, wer feiert die Siege? Ich möchte an dem Sieg teilhaben, der von Golgatha ausgeht, an dem Sieg Gottes, an dem Sieg, der Gemeinde geschenkt wurde. Und wir glauben von Herzen, dass der Herr sein angefangenes Werk vollenden wird. Ihr wisst, es gibt eine Stelle, sie ist im Josua und auch noch in den Mosebüchern, dass Biljam dann ja erschlagen wurde, als das Volk Israel das Land eingenommen hat. Das war dann der Lohn, den er bekommen hat. Ich wollte mir die Stelle merken. Ihr könnt's in jedem Fall nachschlagen. Biljam ist dann ermordet worden, als das Volk Gottes das Land eingenommen hat. Ihr Lieben, es muss deutlich gesagt werden, dass wir in einer ganz ernsten Zeit leben. Es muss gesagt werden, dass der Erzverführer am christlichen und religiösen Horizont die ganze Welt betört, wie geschrieben steht, alle, deren Namen nicht im Lebensbuch des geschlachteten Lammes seit Grundlegung der Welt geschrieben stehen. Es gilt also, dass wir darauf achten, um zu wissen, was ist. Ich werde nie vergessen, als seinerzeit das Fernsehen aufkam, da gab es einen Mann, der predigte, das ist das Bild des Tieres, der reden kann. Er ist schon gestorben, will also seinen Namen nicht nennen. Es gibt so viele Deutungen bei den Menschen, die an der Sache selber vorübergehen. Bruder Brenham sagte einmal, er habe einen der größten Pfingstprediger darüber sprechen hören. Und was hat der Betreffende gepredigt? Dass es ein Übermensch von einer Übergröße sein wird, der Superman der Endzeit. Wenn er einen Schritt macht, dann ist ein Stadtblock hinter ihm und dass man ihm eine Sache einspritzen wird, die ihn dann besonders befähigen wird und so weiter. Der Verstand ist doch immer schon an dem vorbeigegangen, was Gott gemeint hat. Es bedarf der göttlichen Offenbarung und ohne Offenbarung geht das Volk irre, mitsamt ihren Leitern, die dem Volke etwas vormachen, dass das nicht so ist. Aber ich wollte trotzdem diese Stelle noch finden, wo dieser Biljam, naja gut, ihr könnt es ja selber nachlesen, allgemein fühle ich mich ein wenig besser, wenn ich jede Stelle, die ich angebe, da noch direkt vorlesen kann. Haben wir begriffen, worum es heute geht? Amen. Wer nicht erkennt, in welcher Zeit wir leben und wie ernst die göttliche Botschaft ist, der wird auf den frommen religiösen Betrug hereinfallen. Ja. Und vertun wir uns nicht. Ich lese vielleicht noch einmal aus dem 2. Thessalonicher. Denn das Wort steht ja direkt, nachdem Paulus als der Lehrer, als der Mann Gottes im Neuen Testament von dem Tag des Herrn gesprochen, von dem Abfall, von der Wiederkunft des Herrn, von dem Mann der Sünde und von allem so gesprochen hat. Danach hat er ja erst Vers 13 geschrieben. Und wenn ihr so lest, was vorher steht, von diesem Manne, der sich als Gott feiern lassen wird und sich in den Tempel Gottes setzt und so weiter und so weiter. Und dann die Mahnung, dass alle dem Gericht verfallen, die nicht der Wahrheit Glauben geschenkt, sondern Wohlgefallen an der Ungerechtigkeit gefunden haben. Ich habe eben Vers 12 gelesen, 2. Thessalonicher 2, Vers 12. Wem wird Gott einen starken Irrwahn senden? All denen, die der Wahrheit keinen Glauben geschenkt haben. Amen. Vielleicht sollte man das noch mitlesen aus 2. Thessalonicher 2 von Vers 10. Und durch jede Art von Trug der Ungerechtigkeit für die, welche deshalb verloren gehen, weil sie sich die Liebe zur Wahrheit nicht zu eigen gemacht haben, um ihre Rettung zu erlangen. Und aus diesem Grunde sendet Gott ihnen einen starken Irrwahn, damit sie der Lüge Glauben schenken, denn alle sollen dem Gericht verfallen, die nicht der Wahrheit Glauben geschenkt, sondern Wohlgefallen an der Ungerechtigkeit gefunden haben. Ich habe es hier gesagt, am letzten Sonntag, als die Geschwister aus der Tschechoslowakei hier waren, haben die Brüder mit mir noch gesprochen, die Brüder aus Bratislava, dem früheren Pressburg, und haben mir gesagt, wie der Papst empfangen wurde, von allen Glaubensgemeinschaften, auch von den Pfingstlern, alle haben unterschrieben, geliebter Bruder in Christo. So haben sie alle unterschrieben, geliebt unser geliebter Bruder in Christo. Wir heißen dich willkommen und dann kamen viele schöne Worte und dann kam die Unterschrift. Was sagt die Bibel? Was sagt die Heilige Schrift? Haben wir hier einen fanatischen Geist? Oder haben wir den Geist Gottes, der diesen Betrug entlarvt und enthüllt? Wir müssen es tun. Meint ihr, wir wären so dumm und würden es uns mit der ganzen Welt verderben, wenn es nicht der Geist Gottes wäre, die uns dazu bemusst, die Wahrheit zu sagen. Amen. Denn wenn wir sie nicht sagen, diejenigen, die selber im Irrtum sind, werden die Wahrheit nicht verkündigen können. Die Bibel lehrt uns sehr deutlich und klar darüber, dass dieser Mann, und es tut mir leid, es tut mir wirklich leid, ich wünschte, das alles brauchte nicht zu sein. Ich wünschte manchmal, dass es einen Kain nicht gegeben hätte, einen Judas nicht gegeben hätte. Ich wünschte manchmal, dass es auch den Teufel nicht gäbe, dass alles doch endlich einmal in Ruhe und Frieden geordnet vor Gott sein könnte. Aber das wird ja kommen. Und deshalb tragen wir auch alle danach aufrichtiges Verlangen, den Tag zu erleben, wo alles, was nicht sein sollte, nicht mehr sein wird, sondern Gott ein ganz Neues geschaffen haben wird. Aber es ist nun einmal so, wenn die Bibel hier von diesem Mann der Sünde spricht, der in der Endzeit auftreten soll. Wie er heißt, spielt gar keine Rolle. Es ist das System. Und wer immer diesen Platz einnimmt, das ist doch gleich. In jedem Fall wird es uns doch in Offenbarung 13 sehr klar beschrieben, dass Satan ihm seinen Thron und seine Macht gibt und dass er hohe und vermessene Reden gegen den Höchsten führt und so weiter. Es ist doch alles so klar beschrieben in der Heiligen Schrift. Wir können doch nicht Gott mit dem Teufel verwechseln. Man muss doch Licht, Licht und Finsternis, Finsternis nennen. Das geht doch nicht anders. Also haben wir die Aufgabe, vor dem Angesicht Gottes die Wahrheit zu verkündigen, damit die Gemeinde des Herrn in dieser göttlichen Wahrheit geheiligt werden kann. Man kann als Mensch ja vieles vor den anderen verbergen, schöne religiöse Politik betreiben und auch wenn Not tut, Feste feiern, wie sie kommen. Und der Name des Festes spielt auch keine Rolle. Wichtig ist, dass gefeiert werden kann. Und dann haben wir das Wort. Sie haben die Form der Gottseligkeit. Und die bewahrt jede Denomination. Alle bewahren ihre eigene Form des Gottesdienstes. Die Methodisten ihre, die Baptisten ihre, Pfingstleute ihre. Alle bewahren ihre äußere Form und behalten sie bei. Aber zur gleichen Zeit gehen sie alle in diese Vereinigung, in diese Weltkirche, in diese Weltinstitution hinein, wie sie sagen, zum gemeinsamen Zeugnis. Ja, zu welchem gemeinsamen Zeugnis? In der Offenbarung Kapitel 19 steht von dem Zeugnis Jesu Christi, welche da ist der Geist der Weissagung. Welch ein gemeinsames Zeugnis haben Sie denn? Nicht das Zeugnis Jesu Christi, ganz gewiss nicht. Denn Sie glauben gar nicht, dass er der alleinige Herr ist. Ich lese aus Offenbarung 19, Vers 10, da warf ich mich ihm zu Füßen nieder, um ihn anzubeten. Aber er sagte zu mir, nicht doch, ich bin nur ein Mitknecht von dir und von deinen Brüdern, die das Zeugnis Jesu haben. Bete Gott an, das Zeugnis Jesu nämlich, das ist der Geist der Weissagung. Halleluja, preis sei Gott dem Herrn. Es gibt viele, die von Jesus reden, ohne geoffenbart bekommen zu haben, wer er wirklich ist. Und dann ist es eine Denomination, eine Lehre, die sich auf bestimmte Dinge fixiert hat, ohne dass man dieses Zeugnis Jesu, welches der Geist der Weissagung ist, in der Gesamtheit aufnimmt und glaubt. Und gerade darauf kommt es an. Denn immer wieder steht geschrieben, wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Gott führt nicht in das breite Verderben hinein. Gott ruft heraus. Amen. Ihr, mein Volk, kommet heraus und rühret nichts Unreines an. Sondert euch ab, so will ich euch Vater sein. Und ihr sollt mir Söhne und Töchter sein, spricht der Herr, der Allmächtige. So steht's im 2. Korinther, im 6. Kapitel, in den letzten Versen, Offenbarung 18, Vers 4 und anderen Stellen. Das ist die Botschaft der Stunde, aus allem herauszukommen und so die Gemeinde Jesu Christi zu bilden, die unter Christus als dem Haupt vereinigt sein wird. Denn die Kirche des Antichristen wird unter ihm als Haupt vereinigt werden. So wie die kleine Schar als die erlöste Gemeinde unter Christus als dem Haupt vereinigt sein wird. Zu einer von diesen Gruppierungen wird jeder von uns gehören und alle anderen auch. Denn wer nicht das Siegel Gottes empfängt, wird das Malzeichen des Tieres tragen. Und so steht es ja geschrieben. Die einen haben das Siegel Gottes und die anderen das Malzeichen des Tieres. Das Siegel Gottes hat die bluterkaufte Schar, die Erstgeborenen, die wiedergeboren sind durch den Samen des Wortes und gezeugt durch den Heiligen Geist. Das ist das göttliche Geschlecht. Und wer dazu gehört, der glaubt das ganze Wort Gottes und der bekommt auch die Möglichkeit zu unterscheiden, was jetzt geschieht und so den Stand vor Gott und für sich selbst einzunehmen. Wie damals, ob zur Zeit Moses, ob zur Zeit Noahs, was war es? Immer war es Vermischung. Und die Vermischung brachte den Zorn Gottes und dann den Tod, die Sündflut, das Verderben und so weiter. Und am Ende haben wir jetzt die gleiche Situation. Vermischung. Kommt alle, wir glauben alle an denselben Gott und so weiter und so weiter. Kommt alle und dann geht's schon los. Es sind zwei Stimmen, die besonders rufen. Da mögen viele Instrumente sein, die diese Stimmen weitergeben, aber es ist die eine Stimme des Christus, unseres Herrn, des Hauptes der Gemeinde und die andere ist die Stimme des Antichristen. Man muss einfach wissen, auf wen man zu hören hat. Und wer aus Gott ist, der höret Gottes Wort. Amen. Ich wünschte, ich könnte euch heute das, worum es geht, in der letzten Konsequenz so vor Augen führen, dass ihr für immer daran denken würdet. Wenn in Offenbarung 14 geschrieben steht, dass alle, die das Bild und das Malzeichen, die Zahl angenommen haben, gequält werden vor Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit, dann soll ich hier meine Stimme nicht laut erheben und warnend ausrufen und die Dinge beim Namen nennen. Und wenn's mein Leben kostet, euer soll es nicht kosten. Ihr sollt gerettet sein für die Ewigkeit und die Wahrheit gehört haben. Und die göttliche Wahrheit des Wortes wird uns auch in dieser Zeit freimachen. Aber man muss die Wahrheit hören und diese Wahrheit durch Offenbarung geschenkt bekommen, dass man dann die Möglichkeit hat zu wissen, hier hat nicht ein Mann etwas gesagt, sondern hier spricht Gott durch sein Wort, geoffenbart durch den Heiligen Geist zu seinem Volke in unseren Tagen. Amen. Und es sei mir noch eine letzte Bemerkung gestattet. Eben deswegen, weil Gott ja Boten früh und spät gesandt hat, einen Noah, und da waren auch die Söhne Gottes, die nicht hörten auf die Botschaft, die er brachte, ihm das Leben schwer machten und mit anderen sich vermischten. Da war der Prophet Mose, der so viel gelitten hatte mit dem Volke Gottes, dann die Herausführung und so weiter erlebte. Und dann kam jemand von außen, der da große Sprüche vorzutragen hatte. Und als er das Vertrauen dieser Leute hatte, verführte er sie zum Götzenopferfleisch essen und Unzucht zu treiben, sich zu vermischen mit den anderen, von denen Gott sie abgesondert hatte. Was sagt die Heilige Schrift? Wie stimmt Christus mit Belial überein? Was hat Licht und Finsternis gemeinsam? Oh, dass diese Worte doch tief in uns hineindringen würden. Auch in unseren Tagen, das sage ich mit Genugtuung, versteht das Wort bitte recht, vor dem Angesicht Gottes. In unseren Tagen hat der Herr, wie in den Tagen Noahs und anderen Tagen, einen seiner Knechte und Propheten gesandt. Und ich sage euch schon jetzt, was passieren wird. Ich kann es euch jetzt schon sagen. Und ich bin kein Prophet, aber das kann ich euch sagen. Dass alle, die sich gegen ihn, seinen Dienst und die Verkündigung, die er brachte, auflehnen, sind zum Irregehen vor Gott verurteilt. Habt ihr das gehört? Man kann nicht gegen Gott angehen und gegen das, was er tut und redet, und dann noch mit Gott im Gleichschritt vorwärts gehen. Dann geht man in zwei verschiedene Richtungen. Es geht nicht um Noah, es geht nicht um Moses, es geht um Gott, der seine Männer früh und spät gesandt hat. Es geht nicht um Paulus oder sonst jemand, aber Gott hatte ihn gesandt und er konnte sagen, wer ein anderes Evangelium predigt als das, was ich, was wir gepredigt haben, der sei. Nicht wahr? Also, Gott hat seine Knechte früh und spät gesandt und speziell seinen Boten in unseren Tagen, um uns das letzte Buch der Bibel, die Offenbarung Jesu Christi, wirklich durch Offenbarung des Heiligen Geistes von Gott her zugänglich zu machen, damit auch wir Verständnis über all die Dinge bekämen, um die es jetzt in unseren Tagen geht. Möge Gott der Herr uns segnen und mit uns sein, dass auch wir unsere Entscheidung treffen könnten, ohne zu zögern und ohne zu überlegen. Die Entscheidung für Christus in Übereinstimmung mit dem Gesamtzeugnis der Heiligen Schrift. Und dann wird der Herr mit uns das angefangene Werk vollenden und wir werden aus Gnaden das Ziel erreichen. Gelobt und gepriesen sei sein herrlicher Name. Ich möchte, dass das, was ich heute hier gesagt habe, am Tage des Herrn abgespielt wird zum Zeugnis gegen alle, die nicht gehört haben, was Gott durch sein Wort seinem Volke zu sagen hatte. Und wer meint, Kind Gottes zu sein und dann trotzdem die Vermischung mitmachen zu können, der gehe seines Weges. Aber sei dessen gewiss, dass das Ende anders sein wird, wie man es erwartet. Nur wer auf dem Gehorsamswege Gottes bis ans Ende geht, der wird selig werden und der wird gekrönt werden. Alles andere sind Wege, die trotz aller Gottseligkeit oder äußeren Form der Gottseligkeit am Ziele vorbeiführen. Gott, der Herr, möge mit uns allen sein, uns alle segnen aus Gnaden. Amen.
Treuer Gott, ich bete dich an, o Herr. Ich danke dir inniglich für deine große Gnade und Liebe, für deine Treue, Herr, die du zu uns hast, o Herr. Du hast auch heute Morgen in so wunderbaren Weise zu uns geredet, so klar und deutlich durch dein Wort, o Herr. Hast uns dein Wort vor Augen geführt, hast uns gezeigt, in welcher Stunde und Zeit wir angekommen sind und worauf es ankommt in diesen Tagen, o Herr. Wir beten dich an und danken dir inniglich, Herr, für dein mächtiges Wort, Herr, und für die Warnung, die du deinem Volke hast zuteil werden lassen. Alle Ehre, aller Ruhm und aller Anbetung sei deinem heiligen Namen. Herr, schenk uns die Gnade, dass wir uns deinem Worte voll und ganz stellen, o Herr, und sich dir ganz und gar übergeben. Denn wir wissen eins, Herr, Himmel und Erde werden vergehen, aber dein Wort wird nicht vergehen. Es wird ausrichten, wozu du es gesandt hast. Wir bitten noch einmal inniglich, schenk uns allen Gnade, auf dein Wort zu achten, Herr. Halleluja, o Preis und Ehre deinem herrlichen und wunderbaren Jesus-Namen. Halleluja, Herr, segne uns, auch jetzt, wenn wir auseinandergehen, und sei du mit uns und erhalte uns in deinen Frieden. In Jesu Namen. Amen.